Wir freuen uns, Sie bei strahlendem Sonnenschein hier zur Bibelstunde begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Schwester Caroline Hornberger und ich gehöre zum Pfingstteam. Wir wollen heute gemeinsam auf Gottes Wort hören und Ihnen danach ein wenig Einblick geben in das, was wir letztes Wochenende hier beim Pfingstjugendtreffen erlebt haben. Die Predigt heute übernimmt Andreas Kurle, der hier in verschiedenen Bereichen in unserem Mutterhaus im Einsatz ist. Wir freuen uns drauf. Und wir starten jetzt direkt mit dem Lied "Welch ein Freund ist unser Jesus" und loben Gott damit, Nummer 314.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite nochmal. Wir hatten gerade wirklich ein überwältigendes Pfingstjugendtreffen letztes Wochenende. Und es war eine Zeit, ein Wochenende, in der es darum ging, Menschen mit Christus bekannt zu machen. Eine Zeit, in der es darum ging, neues Leben in Christus anzubieten. Und wir wollen dazu später noch mehr sagen, ein bisschen erzählen. Aber das Thema von unserer Bibelstunde heute soll genau das sein, neues Leben in Christus. Ich möchte noch beten mit uns. Herr Jesus, danke für diesen Sonntag, danke für diesen Tag der Ruhe. Danke, dass wir hier zusammenkommen können, um gemeinsam dich zu loben, dich anzubeten. Aber auch zu hören auf dich, auf das, was du uns zu sagen hast. Und ich möchte dich bitten, dass du redest durch dein Wort, durch deinen Geist. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen. Danke, dass du da bist. Amen. Vor so ungefähr 4 Monaten, fast 5 jetzt dann, habe ich die Geburt unserer ersten Tochter miterlebt. Unsere erste Tochter und unser 4. Kind. Ja. Da muss ich euch ganz kurz dran teilhaben lassen, das mache ich ja gern immer wieder hier auch. Die Geburt unserer Tochter Noemi war schon was ganz Besonderes. Einfach aus dem Grund, weil die anderen Kinder alle Jungs waren. Genau. Und es war schon echt was ganz Besonderes, eine ganz besondere Freude, als wir dann Noemi im Kreissaal in den Händen halten durften, zumal wir nicht wussten, eben was es werden wird. Ja, das war schon besonders. Trotzdem waren alle Geburten unserer Kinder für mich krasse Erlebnisse, die existenziellsten Erlebnisse meines Lebens eigentlich. Ein Mensch wird geboren, ein Mensch betritt diese Erde, diese Wirklichkeit vom Verborgenen in unsere offenbare Wirklichkeit. Das ist was Besonderes. Und wenn man das miterlebt, dann bringt einen das zum Staunen und zum Weinen gleichzeitig wahrscheinlich. Und es passiert unter den größten, fast unerträglichen Leiden und Schmerzen. Also zumindest aus meiner Sicht ist es so. Und ich denke, also einfach krass. Das Ganze beginnt damit, dass neues Leben im Bauch der Mama heranwächst. Ein kleiner, winziger Funke Leben. Und dieses Kleine wird immer größer in den Monaten der Schwangerschaft. Und irgendwann ist das Leben bereit und will raus aus dem Bauch. Das kündigt sich an mit den Geburtswehen, die anfangen und die werden immer stärker. Irgendwann ist es soweit, die Geburt steht bevor. Und dann heißt es, den Zeitpunkt nicht verpassen. Da könnte ich auch so die eine oder andere Geschichte erzählen. Da muss man dann einfach schauen, dass man rechtzeitig ist. Und dann ist es so, dass es zum Glück Menschen gibt, die sich auf Geburten spezialisiert haben. Menschen, die den Mamas und den Babys helfen, dass das neue Leben seinen Weg auch auf diese Welt findet. Aber trotz aller Hilfe, trotz aller Professionalität, durch muss jeder selber, das Baby und die Mama auch. Und die Schmerzen sind groß. Und ich glaube, wir Männer können das gar nicht wirklich ganz nachempfinden. Soweit mal zu diesem Erlebnis im Krankenhaus vor circa 4,5 Monaten. Ich möchte uns ein paar Verse lesen aus Johannes 3. Johannes 3, die Verse 3 bis 5. Da redet Jesus mit Nikodemus. Nikodemus war ein Pharisäer, ein Oberster der Juden, steht hier bei mir, ein Gelehrter. Und Jesus sagt zu Nikodemus: Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus sagte zu ihm: Wie kann ein Mensch neu geboren werden, wenn er alt ist? Kann er zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Neues Leben in Christus. Jesus redet hier mit diesem Nikodemus, wie schon gesagt, einem Gelehrten, einem Pharisäer, einem, der eigentlich alles weiß. Eigentlich einer, zu dem die Menschen kommen und Rat einholen, weil er gelehrt, weil er wissend war, weil er wissend ist. Und Jesus sagt was Eigenartiges, vielleicht sogar Provozierendes aus der Sicht des ehrwürdigen Nikodemus. Jesus redet von einer Geburt, von einer Neugeburt. Wenn du nicht neu geboren wirst, Nikodemus, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Das muss die Dinge geändert haben für Nikodemus, und zwar grundlegend. Das muss seine Theologie und manches, was er bisher geglaubt und gelehrt hat, geändert haben. Nikodemus, sagt Jesus zu ihm, alles, was dir bisher geholfen hat, alles, was dich bis hierher ausgezeichnet hat, kannst du vergessen. Das bringt dir nichts. Das Alte zurücklassen, neu geboren werden, in eine neue Wirklichkeit eintreten, sich klein und verletzbar machen, hilflos, angewiesen sein auf Gott. Das fordert Jesus von Nikodemus. Ein neues Beginnen, neues Leben in Christus, klein, unwissend und wenig, einzig und allein Christus kennen und wissen und eine Beziehung zu ihm leben. Und ich könnte mir denken, dass Nikodemus sich eventuell schwer tut. Und er fragt später auch nochmal in dem Kapitel Jesus und sagt: Wie kann das geschehen? Wie funktioniert es? Wie kann ein Mensch denn von Neuem geboren werden? Was muss ich denn tun dazu? Und vielleicht müssen wir hier ein klein wenig ausholen und uns was bewusst machen. Wir müssen die Realitäten kennen und wissen, von was wir reden, wenn wir von dem einen Leben reden und wenn wir von dem anderen Leben reden. Unsere Realität oder unsere Wirklichkeit. Gott hat uns das Leben hier auf der Erde geschenkt. Das Leben und diese Realität kennen wir gut. Wir kennen uns aus mit diesem Leben, wir kennen uns aus mit dieser Wirklichkeit und wir wissen, wie man gesund bleibt oder auch wie man wieder gesund wird, wie man sich fit hält. Wir wissen, wie man gut durchs Leben kommt in allen Bereichen. Wir wissen, wie man sich gut versichert, damit man auch im Alter noch was zum Leben hat. Wir wissen alle Dinge, die dieses Leben, die diese Wirklichkeit betreffen. Wir wissen alles über Kindererziehung. Wir bauen Häuser nach bestem Standard. Wir bauen schnelle Autos und wissen Bescheid über sie. Selbst übers Wetter, übers Klima und über die Klimaerwärmung wissen wir Bescheid und wir haben alles im Griff. Wir kennen uns aus mit diesem Leben, mit dieser Welt, mit dieser Realität, in die Gott uns gestellt hat. Und es ist auch gut so. Als Gott diese Erde geschaffen hat und sie an die Menschen übergeben hat, sagt er: Macht euch die Erde untertan. Und das haben wir gemacht. und wir waren extrem erfolgreich da drin. In allen Gebieten der Wissenschaft sind die Menschen weit wie nie und wir meinen, dieses Leben und diese Erde fest im Griff zu haben. Das ist die eine Realität. Und dann gibt es noch eine weitere, eine andere Realität. Und dazu möchte ich ein paar Verse lesen aus Daniel 10. Daniel Kapitel 10, die Verse 4 bis 8. Und wir lesen hier von etwas, was wir in unsere Realität nicht wirklich einordnen können. In unsere Wirklichkeit passt es nicht, was Daniel hier erlebt. Diese andere Realität. Und am 24. Tag des Monats war ich am Ufer des großen Flusses Hiddekel und hob meine Augen auf und sah, und sieh, da stand ein Mann in leinenen Kleidern und er hatte einen goldenen Gürtel um seine Lenden. Sein Leib war wie ein Türkis, sein Antlitz sah aus wie ein Blitz, seine Augen waren wie feurige Fackeln, seine Arme und Füße wie helles, glattes Erz und seine Rede klang wie der Klang einer Menschenmenge. Ich, Daniel, aber sah die Vision allein. Die Männer, die bei mir waren, sahen sie nicht. Trotzdem fiel ein großer Schrecken auf sie, sodass sie flohen und sich verkrochen. Ich blieb allein und sah diese große Vision. Es blieb aber keine Kraft in mir und ich wurde ganz entstellt und hatte keine Kraft mehr. Daniel sieht etwas. Für Daniel wird ein Vorhang zur Seite geschoben. Und ihm wird ein Blick dahinter gewährt. Daniel sieht eine andere, eine weitere Wirklichkeit. Daniel nimmt wahr, dass es mehr gibt als nur das, was wir sehen und wahrnehmen. Es ist eine weitere Realität. Von welcher Wirklichkeit spricht Daniel hier? Oder welche Wirklichkeit sieht er denn hier? Was hat sie denn für eine Bedeutung? Daniel wird einen Blick gewährt in die geistliche Wirklichkeit, in die Wirklichkeit Gottes. Sie ist uns im Moment noch verborgen, aber Daniel darf einen Blick hineinwerfen. Und jetzt dürfen wir eins nicht verwechseln. Die Realität Gottes ist nicht nur einfach eine weitere, zu der unseren hier auf der Erde, zu der für uns wahrnehmbaren. Die Wirklichkeit, die Daniel erspäht, ist gewaltig. So gewaltig, dass er überwältigt wird. So gewaltig, dass die Männer, die bei ihm waren und nicht mal sehen konnten, was Daniel sah, so von Furcht erfüllt wurden, dass sie fliehen mussten, dass sie sich verkrochen, so steht's in dem Kapitel. Daniel wurde überwältigt von dieser Wirklichkeit und er hatte keine Kraft mehr in sich, er konnte sich nicht mehr bewegen, nicht mehr rühren. So überwältigend. Was ist es denn für eine Wirklichkeit? Es ist die eigentliche Wirklichkeit, die echte Realität. Es ist die Realität, die für Zeit und Ewigkeit Bestand hat, im Gegensatz zu der, die wir im Moment erleben. Es ist die Realität, auf die wir unseren Fokus richten sollten, denn in dieser Realität, in dieser Wirklichkeit werden wir sein, wenn wir hier nicht mehr sind. Und zwar auf immer. Die Realität, in die Daniel einen Einblick bekommt, ist die eigentliche Realität. Sie ist existenziell und ist die Realität Gottes und seiner Welt. Sie ist die Realität seiner Engel. Und Daniel hat Mühe, mit menschlichen Worten zu beschreiben, was er sieht, eben weil es so mächtig ist, dass es ihn überwältigt. Und lange hätte er diese Schau nicht ausgehalten. Wir sind nicht bereit für diese Wirklichkeit in Gottes Gegenwart. Wir sind nicht imstande, in dieser Wirklichkeit zu bestehen oder sie auszuhalten. Seitdem die Sünde in die Welt kam, sind die Menschen nicht mehr fähig, die Gegenwart Gottes zu ertragen, weil die Sünde, die in ihnen, die in uns wohnt, diese Gegenwart unerträglich macht. Sünde, egal wie klein sie ist, wiegt schwer bei Gott. Und Sünde, egal wie klein sie scheinen mag, trennt uns von unserem Schöpfer. Und deshalb können wir diese Gegenwart Gottes nicht ertragen. Und doch ist es diese Wirklichkeit Gottes, diese Realität, für die wir geschaffen wurden. Und doch ist es diese Realität, die unsere eigentliche Bestimmung ist. Mir ist eine Geschichte eingefallen, viele von Ihnen werden die kennen. Eine Geschichte, die unsere Perspektive, unsere begrenzte Sicht der Dinge ein bisschen verdeutlichen soll. Wie gesagt, ich denke, dass manche die kennen, ich lese die trotzdem vor. Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch der Mutter. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt der eine Zwilling, ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir werden stark für das, was draußen kommen wird, antwortete der andere Zwilling. Ich glaube, das ist Blödsinn, sagte der erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie soll denn das bitteschön aussehen? Ja gut, so ganz genau weiß ich das auch noch nicht, aber es wird sicher viel heller sein als hier. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört, mit dem Mund essen. Was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Wie willst du herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur doch viel zu kurz. Doch, ganz bestimmt, das geht. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen von der Geburt. Mit der Geburt ist alles aus. Da ist das Leben zu Ende. Punktum. Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch nicht wirklich wohl an eine Mutter. Wo ist sie denn bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch, von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Diese Geschichte kommt von Henry Nouwen. Verdeutlicht ein bisschen vielleicht unsere Perspektive, unsere begrenzte Sicht der Dinge. Und wie wir Dinge nur sehr begrenzt erfassen können. Und diese Geschichte macht auch deutlich, dass wenn man nicht aufpasst, dass man auf die falsche Wirklichkeit die Priorität setzt. Hans-Peter Reuer schreibt, wir sind nicht geschaffen für die Zeit, sondern für die Ewigkeit. Die Zeit ist eine Dimension, in der wir uns nicht wirklich wohlfühlen, die uns oft bedrohlich erscheint und wir sehnen uns immer danach anzukommen. Diese Sehnsucht ist eine Sehnsucht nach Ewigkeit. Unsere Welt, in der wir leben, das Jetzt und Hier, ist ja nur ein Vorspiel zum Eigentlichen. Die Zeit ist ja nur der Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Und geschaffen sind wir nicht für die Zeit, sondern für die Ewigkeit. Und trotzdem halten wir sie nicht aus, diese Realität Gottes, können nicht bestehen in ihr. Es sei denn, wir werden von Neuem geboren, so wie Jesus es Nikodemus sagt. Es sei denn, wir werden neu geboren, sodass wir wie ein neugeborenes, kleines Kind hineingeboren werden in eine neue Welt, in die Ewigkeit hineingeboren werden. Es sei denn, wir werden neu gemacht, sodass wir unserer Bestimmung für die Welt Gottes gerecht werden. Aber wie funktioniert es, fragt Nikodemus. Wie kann ich denn als alter Mann neu geboren werden? Und da möchte ich nochmal ein paar Verse lesen aus Apostelgeschichte. Eine Stelle, in der jemand eine Neugeburt erlebt. Lesen wir von Philippus und dem Kämmerer, dem Minister von Äthiopien, in Apostelgeschichte 8, Vers 35, folgende. Die sind da gemeinsam auf dem Weg und der Kämmerer fragt viele Fragen und dann Vers 35, da begann Philippus zu reden und ausgehend von dieser Schriftstelle predigte er ihm Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sagte der Kämmerer, sieh, da ist Wasser, was hindert es, dass ich getauft werde? Philippus aber sagte, glaubst du von ganzem Herzen, dann ist es erlaubt. Er antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen anhalten und beide stiegen ins Wasser hinein, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Philippus predigte ihm Jesus. Durch Jesus Christus können wir zu neuem Leben durchdringen. Jesus, der bitter bezahlt hat für unsere Sünden am Kreuz, will uns zu dieser Neugeburt verhelfen. Der Kämmerer will das und er will es gleich, weil er so getroffen ist von dieser Botschaft vom Kreuz und er wusste, dass die einzige Möglichkeit für ihn tauglich zu werden fürs Reich Gottes oder für die Wirklichkeit Gottes ist diese Taufe, ist dieser Jesus. Und er fragt Philippus, kann ich gleich jetzt und hier getauft werden? Gibt es denn noch Bedingungen? Und Philippus fragt ihn, glaubst du von ganzem Herzen? Dann können wir es machen. Dann können wir dich taufen. Und seine Antwort, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und dann passiert dort an der Straße eine Neugeburt. Der Kämmerer bekommt neues Leben in Christus und wird in die Welt Gottes hineingeboren. Er glaubt und wird getauft. Johannes 3,16 sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben und tauglich werden für die Wirklichkeit Gottes. Neues Leben in Christus. Durch diese Neugeburt werden wir ins Reich Gottes hineingeboren. Durch diese Neugeburt werden wir fähig, diese andere Realität überhaupt erst wahrzunehmen und Gottes Gegenwart zu ertragen. Durch unsere Bekehrung, unsere Neugeburt, tritt die Realität Gottes damit auch für uns in den Vordergrund. Durch unsere Neugeburt wird die Realität hier, die irdische Wirklichkeit, zu dem, was sie eigentlich ist, nämlich zweitrangig. Durch unser Leben in Christus bekommt alles seinen eigentlichen Wert. Ewiges wird wichtig und Zeitliches wird zweitrangig. Paulus hat es auch erlebt und er kommt an den Punkt in seinem Leben, auch an den Punkt, an dem er neues Leben in Christus findet. Und er findet Worte, um diese neue Lebenswirklichkeit zu formulieren. Und er sagt, Christus ist ab jetzt mein Leben und alles andere ist unwichtig. Sterben wäre Gewinn, weil Christus ist mein Leben. An einer anderen Stelle sagt er, alles was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich achte es noch alles für Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um welches Willen ich alles habe für Schaden gerechnet, auf das ich Christus gewinne. Philipper 3,7. Für Schaden erachtet Paulus das bisherige, auf das er solchen Wert gelegt hat. mit der Erkenntnis der Wirklichkeit Gottes, mit dem neuen Leben, das er in Christus bekommt, verändern sich die Dinge, verändern sich die Verhältnisse, alle bisherigen Prioritäten und Maßstäbe. Paulus ist von Neuem geboren. Das Einzige, was nun noch wichtig ist, ist das neue Leben in Christus, ist die neue Lebenswirklichkeit. Wie ist es denn bei uns? Wie ist es denn bei dir? Bist du von Neuem geboren, wie es Jesus Nikodemus sagt? Hast du neues Leben in Christus? Hast du es bewusst erlebt, wie der Kämmerer mit Philippus, dass Jesus dir neues Leben geschenkt hat? Jesus sagt dir, wer nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Mach's wie der Kämmerer, lass keine Zeit verstreichen, sondern nutze die Gelegenheit und ergreife neues Leben in Christus. Rede mit einem Philippus darüber, einem, der dir zu dieser Neugeburt verhelfen kann. Oder hast du das schon? Hast du neues Leben in Christus bereits? Dann frage ich dich, für welche Realität lebst du? Kannst du mit Paulus sagen, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn? Welches Leben pflegst du? Welche Wirklichkeit ist dir wichtig? Wie setzt du deine Gaben, dein Geld, deine Zeit ein? Welche Kriterien sind es, die deine Entscheidungen oder deine Einsatzbereitschaft bestimmen? Sind es ewige oder sind es zeitliche? Nimmst du dir Zeit für Christus selber? Bist du im Gespräch mit ihm? Täglich, stündlich vielleicht? Noch öfter? Immer? Er will dich vorbereiten auf die Ewigkeit und dich und zurüsten für die Zeit. Er will dir helfen, deine Prioritäten zu ordnen, und immer wieder wird er dir den Blick schenken hinter den Vorhang, wie Daniel ihn bekam, in die Realität Gottes hinein. Übrigens, Daniel war ein Beter, der nahe bei seinem Herrn lebte und sich von ihm beauftragen, bevollmächtigen ließ. Und nichts und niemand konnte ihn davon abbringen, denn er wusste, alles hängt für ihn vom Gebet ab. Ich wünsche mir, für mich und uns, dass wir erfüllt werden mit einem Bewusstsein über Gottes Wirklichkeit und Gegenwart. Ich wünsche mir, dass dieses Bewusstsein so stark wird, dass es unser Denken und Tun durchdringt. Ich wünsche mir, dass wir Gottes Wirklichkeit atmen, jeden Tag, jede Stunde, und wir dadurch erfüllt werden mit Ehrfurcht und Freude über dieses neue Leben, das wir haben in Christus. Ich möchte noch beten. Vater, wir danken dir für diesen Blick auf diese andere, auf diese eigentliche Realität. Und ich möchte dich so herzlich bitten, dass du uns hilfst, unseren Fokus immer wieder zu schärfen und die Realität, deine Realität in den Blick zu nehmen, damit wir die Dinge tun, die eigentlich wichtig sind, damit wir das Leben leben, das eigentlich zählt, damit wir uns nicht verlieren in Nichtigem und Unwichtigem. Hilf uns. Und hilf uns, die Menschen um uns zu sehen, die ja dieses neue Leben in Christus noch gar nicht haben. Hilf ihnen, hilf uns, dass wir mit ihnen auf dem Weg sind und sie auf dich hinweisen. Ich möchte dir sehr danken für das Pfingstjugendtreffen, was war jetzt auch letztes Wochenende, und für viele, die neu angefangen haben mit dir, die dieses neue Leben in Christus ergriffen haben, möchte ich bitten, dass du sie segnest und dass du dieses neue Leben bewahrst und wachsen lässt. Danke, dass du mit uns bist, auch heute, auch in der neuen Woche. Wir befehlen uns dir an. Danke dafür. Amen. ein neueres Lied. Das Lied wurde auch am Pfingstjugendtreffen gesungen. Und jetzt wäre es uns eine Hilfe, wenn die es kennen, laut singen, damit wir alle da reinfinden. Genau, Christi, Blut und Gerechtigkeit.
Vielen Dank euch fürs Begleiten. Vielen Dank für die Predigt, Andi. Und jetzt, es ist, wenn man so rausschaut, ja kaum zu glauben. Vor einer Woche war es hier ziemlich, ziemlich kalt und alle waren am Frieren. Es waren auch viel, viel mehr Leute da wie jetzt. Und Sie merken schon, wir wollen jetzt einen kleinen Rückblick auf das Pfingstjugendtreffen halten. Und die Schwester Hanna hat einige Impressionen zusammengestellt und da wollen wir sie jetzt einfach mit reinnehmen.
Ja, da könnte man noch stundenlang zugucken, oder? Und kriegt schon Vorfreude aufs nächste Mal. Aber ich sag's Ihnen, davor geht's einem da ein bisschen anders. Vor Pfingsten, da erleben wir manche Stunde der Anfechtung und wo wir denken, naja, kriegen wir das hinausgeführt? Und als der Andi vorher angefangen hat und von der Geburt von der Noemi erzählt hat, muss ich dran denken, wie ich in der Abschlussveranstaltung zugehört habe und dann habe ich gedacht, ja, im Grunde ist es wie bei einer Geburt. Davor ist manches schwierig, schrecklich, schmerzhaft. Und dann wird neues Leben geboren und dann sagt man, okay, nächstes Mal wieder. Hier war am Schluss Danke in mehreren Farben. Also wir sind von Herzen dankbar. Zuerst mal Gott dankbar. Einfach für alle Bewahrung. Man macht sich manche Gedanken auch im Blick auf Veranstaltungssicherheit. Gott hat bewahrt vor Krankheit, vor Unfällen, vor allen möglichen anderen Gefahren, über die man sich vorher Gedanken machen muss. Wir sind Gott dankbar. Wir sind dankbar für unsere Referenten, die so klar Gottes Wort verkündigt haben. Und dankbar für die vielen Jugendlichen, die gekommen sind, trotz Kälte. Und die ausgehalten haben. Und die Gottes Wort gehört haben und es mit nach Hause getragen haben. Und wir beten drum, dass da was weitergeht. Wir sind dankbar für ganz viel Unterstützung, die wir erlebt haben in allen möglichen Bereichen. Wir sind dankbar für Sie. Wie viele haben fürs Pfingstjugendtreffen gebetet, haben diesen Gebetskalender daheim gehabt und haben da jeden Tag für die verschiedenen Anliegen gebetet. Vielen, vielen Dank für jedes einzelne Gebet. Und wir sind dankbar für alles, was die Einzelnen eingesetzt haben. Der eine hat seinen Radlader zur Verfügung gestellt. Der nächste hat Eier gespendet für den Hefezopf. Und der dritte hat ihn gebacken, nachts. Zwei Bäcker, die haben sich nachts hingestellt, haben für uns Hefezopf gebacken. Dann haben wir erlebt, dass wir noch Schotter kaufen mussten. Also wir hatten zwar schon einen Berg, aber davor hat es geregnet. Dann hat man nochmal was bestellt und diesen Schotter haben wir kostenlos bekommen. Und so könnte man viele Geschichten erzählen, wo Menschen uns unterstützt haben mit den Gaben und auch mit Geld und auch mit Zeit. Wie viele von Ihnen, die da sitzen, haben an Pfingsten irgendwo mitgearbeitet, am Stand und haben Essen geschöpft. Der Nächste hat den Verkehr geregelt. Der Samuel war mit dabei und hat da auch mitgezeigt, wie das geht, wo man hinfahren kann. Und an ganz verschiedenen Stellen haben Sie sich eingebracht und mit Ihrer Kraft, mit Ihrer Zeit, ganz herzlichen Dank. Das Pfingstjugendtreffen wäre nicht möglich, wenn Sie nicht im Hintergrund und tatkräftig uns unterstützen würden. Herzlichen Dank.
Vielleicht haben Sie sich gewundert über die Deko, vielleicht haben Sie sich gewundert über manches Bild, was Sie während der Präsentation gesehen haben. Ich möchte noch so ein paar Dinge rausgreifen. Es ging bei dem Jugendtreffen ja um das Thema, was willst du? Hashtag Gott, ich, du. Am Samstag sind wir mit der Frage eingestiegen, was willst du? Die Jugendlichen sollten sich Gedanken machen, was sie eigentlich wollen. Und überhaupt vielleicht zum ersten Mal auf die Idee kommen, dass Gott ja auch einen Plan für ihr Leben haben könnte. Und danach fragen. Am Sonntag war das, morgen war dann das Thema Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzem Verstand und Gemüt. Und so zog sich das Doppelgebot der Liebe durch das ganze Jugendtreffen. Am Sonntagabend, Sie haben es auf den Bildern gesehen, hatten wir eine besondere Aktion, nämlich hier mit diesen roten Bändern. Diese Bänder sollten symbolisieren Gottes Liebe, die für jeden Einzelnen gilt. Die Jugendlichen haben sich zum Teil wirklich da drin eingewickelt und es um die Hände und um den Kopf und was weiß ich wo rumgewickelt und haben das nochmal in einer ganz besonderen Weise mitgenommen. Und wir können gar nicht erahnen, wie groß Gottes Liebe ist. Paulus schreibt, höher als unser Verstand, größer als wir fassen können. Diese Liebe gilt jedem Einzelnen und sie soll hinausgehen in die ganze Welt. Und am Montag wurde das dann nochmal aufgegriffen, dass wir Nächstenliebe praktizieren können, auch durch Gebet. Und die Jugendlichen konnten sich dann, also sie konnten am Sonntagabend schon ihren Namen draufschreiben, wenn sie Gottes Liebe in Anspruch nehmen wollten, wenn sie Ja sagen wollten zu Gottes Liebesangebot. Und am Montag konnten sie dann einen Namen aus diesem Band quasi rausschneiden, ein Stück Stoff mitnehmen, das sie zum einen daran erinnern sollte, dass eben Gottes Liebe für sie gilt, ganz egal, wie sie sich fühlen, wie die Welt um sie herum aussieht, aber auch ganz konkret für diesen Menschen beten, dessen Namen da drauf stand, den sie vielleicht gar nicht kannten. Und wir wollen Sie einladen, wenn Sie sich auch in diese Pfingstgemeinschaft einklinken wollen, dann dürfen Sie sich nach der Bibelstunde hier vorne ein Stück Stoff abschneiden, das Sie daran erinnert, dass Sie von Gott geliebt sind. Und wenn Sie wollen, auch eines mitnehmen und für die Person beten. Das war der rote Faden, der sich ja durch das Jugendtreffen zog. Sie dürfen noch mehr mitnehmen, wenn Sie wollen. Nachher stehen Schwestern hier vorne an der Technik, hier am Ausgang, an der Schiebetür und da hinten am Ausgang. Sie dürfen sich auch einen persönlichen Zuspruch von Gott mitnehmen, so ein Kärtchen. Hinten steht ein Bibelwort drauf und auch die Internetadresse, die Sie hier finden, wo Sie die Predigten nochmal nachhören können, wenn Sie wollen, wo Sie ganz viele Impressionen mitnehmen können, Fotos anschauen, Videoclips, die Predigten, Berichte über die Veranstaltung. Nehmen Sie es mit, lassen Sie es sich aber auch von Gott zusprechen, dass Sie von ihm geliebt sind. Und vielleicht haben Sie sich auch gewundert, da ist immer wieder mal so grün aufgeploppt, neugierig. Wir wollen manches an unserer Bibelschule verändern und da soll manches neu werden. Und deswegen haben wir die Jugendlichen gefragt, was sind denn eure Wünsche für Bibelschule? Und deswegen, wenn Sie es interessiert, können Sie auch gerne mitmachen. Einfach eine kurze Befragung, was wichtig ist den Einzelnen für die Bibelschule. Sie können noch mehr mitnehmen. Draußen hängen noch Pfingst-T-Shirts, die dürfen Sie allerdings nicht kostenlos mitnehmen, sondern zum Sonderpreis von 15 Euro, wenn Sie denken, oh, ich kenne da noch jemand oder ich trage es gerne selber. Eine kleine Erinnerung ans Jugendtreffen mit dem Gott, ich, du. Die Erinnerung, es geht darum, Gott zu lieben und den Nächsten wie uns selbst. Das ist das, was Jesus wichtig ist, was aus seiner Perspektive und in seiner Dimension wesentlich ist. Und wir sind noch nicht am Ende, aber noch ein paar Ankündigungen für die Zeit nach dem Jugendtreffen. Es sind noch Pfingstferien und deswegen ist am Mittwoch kein Mittwochskreis. Aber am Donnerstag kommt die nächste Veranstaltung, der Christustag. Herzliche Einladung. In Herrenberg können Sie den Andreas Kohler nochmal erleben und George Ferber und alle anderen Programmpunkte und Referenten an den verschiedenen Orten können Sie hier dem Flyer entnehmen. Heute in 2 Wochen gibt es im Credo eine Veranstaltung ab 3:30 und zwar nicht im Credo, sondern vom Credo im Gemeindehaus. Sie können quasi hier zur Bibelstunde kommen und dann anschließend zum Kaffee trinken ins Credo und nicht ins Credo, ins Gemeindehaus und dann diesen drei Damen hier mit ihren Buchvorstellungen lauschen. Wenn Sie es interessiert, nehmen Sie sich den Flyer mit, lesen Sie es in Ruhe durch. Jetzt schaue ich mal. Genau, nächsten Sonntag ist wieder Bibelstunde mit Schwester Cornelia Weinmann. Und ich glaube, jetzt habe ich alle Infos. Und ich würde gerne zum Ende noch beten, bevor wir dann noch ein Lied singen. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für allen Segen, den du für dieses über diesem Jugendtreffen ausgeschüttet hast. Wir danken dir für alles, was noch weitergeht. Wir danken dir für alle, die jetzt noch die Predigten anhören. Wir bitten dich, dass du Frucht aufgehen lässt in jedem einzelnen Leben. Dass du die Jugendlichen, die da waren und die danach vorbeigeschaut haben im Internet, dass du sie zum Segen setzt, dort, wo sie sind. Wir bitten dich für jeden von uns, dass du auch uns zum Segen setzt, für die Menschen um uns. Und wir bitten dich um deinen Segen für uns ganz persönlich. Du weißt, was jeder von uns braucht. Danke, Herr. Amen. Und zum Abschluss würden wir gerne das Lied 11 singen. Gib Gott die Ehre.